Wir kommen heute zu einem neuen Thema Christentum für Neugierige. Die Frage lautet, können Frauen heute noch in der katholischen Kirche bleiben? Eine Frage, die sich viele Frauen in und außerhalb der katholischen Kirche stellen. Es sind Frauen innerhalb der Kirche, die eine Gleichberechtigung der Frauen in ihrer Kirche wollen und einfordern. Denn bis dato sind Frauen in der katholischen Kirche aufgrund des Geschlechts von den Ämtern wie Diakonin, Priesterin oder Bischöfin ausgeschlossen. Dadurch sind sie aber auch ausgeschlossen von Leitungs- und Definitionsfragen. Die Beantwortung der Frage wird sehr individuell unterschiedlich sein. Es kommt auf die gemachten Erfahrungen an, die Auseinandersetzung mit dem Thema und wie die Zukunft gesehen wird. Ob eine Veränderung entsprechend in absehbarer Zeit in der katholischen Kirche gesehen wird oder nicht. Mein persönlicher Zugang zu dieser Frage ist, ich verfolge das Thema schon sehr lange, seitdem ich in der katholischen Landjugendbewegung mich engagierte. Das war vor gut 50 Jahren. Dass ich damals aufgrund meines Geschlechts zum Beispiel vom Ministrantendienst ausgeschlossen wurde, und zwar mit der Argumentation, dich können wir da nicht brauchen, war eine deutliche Ansage. Eigentlich hätte ich damals gehen müssen. Aber viele gute Erfahrungen in der Jugendarbeit und die Aufbruchsstimmung in den 60er Jahren haben mich weitergetragen und mir viele Möglichkeiten gezeigt, in der Kirche mitzuarbeiten. Das hielt mich dann. Obwohl auch ein Pfarrer gesagt hat, als wir Bibel in der Jugendgruppenstunde gelesen haben, das könnt ihr nicht, das versteht ihr nicht, ihr könnt das nicht lesen. Ich entgegnete dann, wir können sehr wohl lesen und die Bibel auch. Wut und Empörung spürte ich in mir. Und dies führte dazu, dass ich mich in biblischen Fragen fit machte, Kurse und Seminare besuchte im damaligen Lehramtsstudium, das ich in München machte, wählte ich dann den Schwerpunkt Religion und besuchte nebenbei Seminare und Vorlesungen an der Theologischen Fakultät. Nach dem ersten Staatsexamen für das Lehramt schrieb ich mich dann für den Diplomstudiengang Katholische Theologie ein und wählte sogar den Schwerpunkt Neues Testament. Damit war ich fit in diesen Fragen. Die Wut also hatte in mir Kräfte freigesetzt, widerständig zu sein, zu zeigen, dass ich fähig bin, theologische Themen zu behandeln, und das Ganze öffnete für mich wurden Türen geöffnet. Was ich damals ebenfalls aber bemerkte, vor gut 50 Jahren, dass Entscheidungen von Amtsträgern, die getroffen wurden, ganz klare Grenzen markieren, die nicht anders einzufordern waren. Und das ist eins, das bis heute so ist. Zum Beispiel sieht man jetzt wieder beim synodalen Weg, Ergebnisse können einfach weggewischt werden. So sehen das die Statuten vor. Aber dennoch hat sich vieles in dieser Zeit, in diesen 50 Jahren, im Kleinen zumindest verändert. Es gibt mittlerweile natürlich Ministrantinnen. Frauen sind seit den 50er Jahren zum Theologiestudium zugelassen. Die ersten haben in katholischer Theologie 54 promoviert. Das war die Elisabeth Gößmann und Uta Ranke-Heinemann, die sich auch als erste Frau in der katholischen Theologie habilitierte und die erste Professur bekam mit einem Lehrstuhl. 1968 entschieden die deutschen Bischöfe die Öffnung der Professur im religionspädagogischen Fach für Frauen. Und 1972 weiteten sie die katholischen Lehrstühle, also alle für die Frauen aus. Frauen haben also Professuren an theologischen Fakultäten inne und können die Lehre mitbestimmen. In katholischen bischöflichen Ordinariaten wie in München werden auch leitende Aufgaben von Frauen mittlerweile wahrgenommen, dass Ressorts geleitet werden oder neben dem Generalvikar jetzt eine Amtschefin in Verwaltungsfragen agiert und die Geschäfte führt. Das ist auch in anderen Diözesen und Ländern so. Ich bemerke, das ist ein tatsächlicher Fortschritt. Vieles von all dem ging auf Initiative von Frauen zurück und wäre nicht von alleine gekommen. Zum Beispiel in München tat sich 1988 ein Frauenrat zusammen, der aus Frauen unterschiedlicher hauptamtlicher Frauen in der Kirche bestand, aus Verbänden, Vertreterinnen von Verbänden und eben Berufsgruppen. Und die forderten eben oder sahen sich als beratend für die Diözese, für den Bischof. Mittlerweile ist das eine feste Institution und das ist jetzt die Frauenkommission, deren Mitgliederinnen vom Kardinal ernannt werden. Dieser Frauenrat bekam sogar 1996 den Anita-Augsburg-Preis eben für die geleisteten Dienste und die Vorreiterarbeiten, die sie in der Diözese hatten. Wie kam es nun zu dem Aufbruch der Frauen in den 60er und 70er Jahren? Grundlegend war natürlich und einen großen Motivationsschub brachte die Frauenbewegung in der Gesellschaft und die Aufbruchsstimmung durch das Zweite Vatikanische Konzil Anfang der 60er Jahre. Frauenfragen wurden aufgegriffen, kamen in die Theologie und in die Kirche hinein. Zunächst war das eine Bewegung in der akademischen Welt unter Studenten und Professoren und später eben ging diese Bewegung in die Fläche über. Das kann man heute so sehen, zum Beispiel mit der Bewegung Maria 2.0. ist der Aufbruch und die Frage in der Basis angekommen. Oder ein anderes Beispiel, dass es in der Basis angekommen ist, die Frage ist die Unterschriftenaktion der katholischen Frauengemeinschaft Ende 2019, die sich einsetzte für eine geschlechtergerechte Kirche, dass Frauen zu allen Ämtern den Zugang bekommen und sie sammelten innerhalb kurzer Zeit 130.000 Unterschriften und übergaben es Kardinal Marx, der war damals der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Die Aktion und die Protestbewegung Maria 2.0 ging von Münsteraner Frauen aus, die miteinander das Schreiben von Papst Franziskus lasen, Evangelii Gaudium, und eines Abends tauschten sie sich über die aktuelle Situation in der Kirche aus und sie bemerkten, welch Unbehagen sie alle hatten und beschlossen, dass sie statt jammern handeln müssen. Und die Aktion Maria 2.0 war geboren und sie suchten nach Zeichen, wie sie die Situation der Frauen in der Kirche darstellen konnten und zeigten es eben dadurch, dass sie aus der Kirche auszogen und Gottesdienst außerhalb der Kirche vor den Kirchenmauern feierten. Dort machten sie deutlich, dass das der Platz der Frauen in der Kirche ist, der ja nicht in der Kirche ist. Ein deutliches Zeichen also, mit dem Frauen Aufsehen erregten und dass es so viele Kreise zog, zeigt, dass genau diese Handlung den Nerv der Zeit der Frauen traf. Wie es so ist, löste diese Bewegung eine Gegenaktion aus und es wurde Maria 1.0 gegründet. Es ging von Schongau aus und sie wollten zeigen, dass es auch die zufriedenen Frauen innerhalb der Kirche gibt und ein Marienbild verdeutlichen, das Demut und Treue zeigt. Und genau so verstehen sie sich und möchten in Demut und Treue das Evangelium neu und aktiv zu den Nächsten tragen. Welches Marienbild sie dabei haben, ist natürlich auch nochmal zu hinterfragen. Und die zweite Frage dabei ist, wer hat dieses Marienbild definiert und wer verbreitet es? Aber das zeigt diese Gegenreaktion, dass nicht Frauen allein, weil sie Frauen sind, widerständig gegenüber der Rolle und der Situation in der katholischen Kirche sind. Es gibt sowohl Männer als Frauen, die das missachten, diese Gegenbewegung, diese Bewegung von Maria 2.0. Und es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die sich dieser Aktion der Widerständigkeit anschließen. Darunter ist zum Beispiel auch der jetzige Vorsitzende der Deutschen Bischöfe, Bischof Georg Berzig, der im Publikforum im Oktober dies formulierte, dass diese Frauen Teil der Kirche sind, und er sagte, das sind unsere Leute. Also eine klare Aussage, dass er sich zu diesen Frauen, dass er dazu steht. Die Komikerin Caroline Kekebus bemerkte in einer ihrer Sendungen in der ARD zum Beispiel, fragte sie sich, warum die Kirche das Engagement der Frauen in der Initiative nicht nutze. Die Kirche geht doch den Bach runter, und da stehen schlaue, hochintelligente, studierte Frauen voller Liebe für ihre Kirche und wollen einfach nur helfen, dürfen aber nicht. Eine klare Aussage von einer ganz anderen Seite. Und ebenso greift der kürzlich gestartete Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland die Frage auf, und zwar in einem der vier Foren, die es da gibt. Das Forum hat das Thema Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Darin engagieren sich sehr stark Ordensfrauen und hauptamtliche Frauen, die in der Kirche tätig sind. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wie wir jetzt aus diesen diversen Initiativen und Aktionen sehen konnten, sind heute viele Frauen nicht mehr zufrieden mit ein bisschen Mitgestaltung in der Kirche. Sie wollen voll ernst genommen werden und Zugang zu den Weiheämtern und damit auch zu den Entscheidungsgremien und zur Macht in der Kirche haben. Zeigen diese Forderungen doch auch auf der anderen Seite und auch diese öffentlichen Zeichen der Frauen, dass sie von der katholischen Kirche noch sehr, sehr vieles erwarten, sonst würden sie das nicht machen. Nun zu der dritten Unterfrage bei dem Thema, welche Argumente gibt es für eine geschlechtergerechte Kirche? Und da möchte ich voraussagen, dass diese Argumente im Grunde von den Theologinnen und Theologen seit den 70er Jahren akribisch untersucht wurden, also gesammelt, Studien wurden angefertigt, und im Grunde liegen alle Argumente auf dem Tisch. Theologisch-biblisch sind die Fragen eigentlich geklärt. Frauen gehörten zum Jüngerkreis Jesu, also zum Jüngerinnenkreis. Es gab Apostel und Apostelinnen, Diakoninnen und auch Apostel-Ehepaare zum Beispiel. Frauen waren in den christlichen Gemeinden der Anfänge in Funktionen tätig wie die Männer. Paulus macht in seinen Briefen keinen Unterschied. Er spricht von einer Diakonin Phoebe, von einer Apostelin Junia, und Frauen sind in führenden Positionen der Gemeindeleitung. Im Galaterbrief im dritten Kapitel im Vers 28 ist eine deutliche Stimme, in der die Bewertungen und Rangstufen nach dem Geschlecht der Religion, der politischen und kulturellen Herkunft oder wegen der sozialen Stellung keine Bedeutung mehr spielen. Dass nicht alles glatt ging in den ersten Jahren und Generationen, davon gibt es natürlich auch Zeugnisse im Neuen Testament, aber dennoch können wir von einer Vision ausgehen, von einer grundsätzlichen Situation, die Frauen und Männer innerhalb der christlichen Gemeinde gleichwertig und gleichberechtigt zu Wort kommen und in Tätigkeiten sah. Und das Ganze in einer patriarchal-hierarchisch geordneten Welt und Gesellschaft. Mit zunehmender Anpassung an die Umwelt, Anpassung der christlichen Gemeinde an die Umwelt, der Übernahme gesellschaftlicher, politischer Konventionen von außen wurden Frauen sukzessive zurückgedrängt. Aber festzuhalten bleibt, dass die Nachfolgegemeinschaft Jesu inklusiv war, bestehend eben aus Jünger und Jüngerinnen, Apostel, Apostelinnen, Anhänger und Anhängerinnen. Das Bild von Leonardo da Vinci vom letzten Abendmahl mit den Männern am Tisch ist natürlich nicht historisch zu betrachten, sondern so stellte er sich das Geschehen vor. Wir wissen heute aus den exegetischen neutestamentlichen Studien vieler Theologen und Theologinnen, dass wir in all dem Frauen und Männer immer mitdenken können. Noch dazu müssen wir bedenken, dass die Geschichtsschreibung damals sehr androzentrisch geprägt war. Das heißt, Frauen wurden nicht immer explizit genannt, sondern subsumiert unter die männliche sprachliche Ausdrucksweise. Also wenn es heißt Jünger, können wir immer Jüngerinnen mitlesen und so weiter. Das wird unsere Vorstellung verändern und unser Bewusstsein. Und da hat zuerst Elisabeth Schüssler-Fiorenza, eine sehr wichtige Theologin an der Harvard-Universität, mit ihrem Buch zu ihrem Gedächtnis aufmerksam gemacht. Noch immer ein sehr lesenswertes Buch. Heute ist es so, dass die Argumente da sind, aber von kirchlicher Seite in römischen Verlautbarungen wird das oft nicht wahrgenommen. In den neueren Verlautbarungen, obwohl die päpstliche Bibelkommission 1976 schon feststellte, dass im Neuen Testament kein Nachweis für den Ausschluss von Frauen von kirchlichen Ämtern zu erkennen ist, werden von Rom bis in die jüngste Zeit immer wieder neue Kommissionen eingesetzt, die zum Beispiel die Situation von Diakoninnen untersuchen soll oder von den Frauen in Ämtern, obwohl die Dinge eigentlich klar sind. Zum anderen hat vor 3 Jahren in Osnabrück eine Tagung stattgefunden. Da entstanden im Dezember 2017 die Osnabrücker Thesen, wurden dort verabschiedet, eine ökumenische Tagung zur Ämterfrage in der Kirche. Und in einem Punkt stellen sie fest, dass nicht der Zugang von Frauen zu den kirchlichen Diensten und Ämtern zu begründen ist, sondern deren Ausschluss. Also gerade die andere Frage ist zu sehen. Und zu den Argumenten als letztes: Eigentlich ist es von der Gesellschaft her längst überfällig, dass Frauen auch in der katholischen Kirche gleichberechtigt werden in allen Diensten und Ämtern und Zugängen. Es ist nicht mehr hinzunehmen, dass die Menschenrechte und das Grundgesetz dies deutlich ausdrücken, aber die katholische Kirche sich dagegen sperrt. Der Eindruck insgesamt bleibt, dass mit der Einsetzung immer neuer Kommissionen und den gleichen Fragestellungen man im Grunde Initiativen und Anfragen von Frauen in Schubläden ablegt und sie nicht auf den Tisch zur Entscheidung legt. Wenn das geschehen würde, würde man die Frauen wirklich ernst nehmen. Aber bis dato passiert das nicht. Der vierte Gedanke, der mich zu diesem Thema leitet, ist die Situation in der evangelischen Kirche. Wir können als katholische Frauen von den evangelischen Schwestern natürlich lernen. Die sind uns in vielen voraus. Das war schon beim Studium der Frauen im Theologiestudium. Das ging im letzten Jahrhundert, am Mitte des letzten Jahrhunderts los. Studierten die ersten Frauen Theologie und wurden zu Pastorinnen ordiniert. Das begann in Schleswig-Holstein. In Lübeck war dann die erste Pastorin Elisabeth Haselhoff. Natürlich war das auch auf Initiative der Frauen, dass das ermöglicht wurde. Das können wir im ökumenischen Austausch ganz gut gebrauchen, diesen Rückenwind, beziehungsweise zu hören, wie das ging. Und selbst in der Bayerischen Landeskirche wurde dann 1975 die Ordination für die Frauen eingeführt. Also ein Stück voraus sind uns unsere evangelischen Schwestern, und das ist für katholische Frauen ganz wichtig, dass man im ökumenischen Dialog sich austauscht. So allmählich zum Schluss jetzt. Die Geduld, meine ich, ist für viele Frauen an ein Ende gekommen. Die Offenheit, die es nach dem Konzil und nach der Würzburger Synode in den 70er Jahren gab und in der viele Frauen glaubten, dass es tatsächliche Veränderungen gibt, die haben sich verlaufen. In den 80er und 90er Jahren sind sehr viele Frauen stillschweigend ausgetreten, manche laut, wie zum Beispiel vor 2 Jahren eine katholische Theologin in der Schweiz, die feministische Theologin Doris Strahm. Sie konnte einfach nicht mehr die Zerrissenheit, die sie immer erlebte, aushalten und die katholische Kirche rechtfertigen. Sie bekam immer Anfragen von außen und hat immer versucht, die Argumente dagegen zu halten, bis einfach das Fass voll war und überlief. Sie ist vor 3 Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten, versteht sich aber weiterhin als Christin, die die Freien, die Botschaft des Evangeliums ins Zentrum rücken will und einer Revision des Glaubens für Frauen und Männer mitarbeiten will. Und eben, dass dieser Glaube dann auch hilft, dass Frauen und Männer frei und mündig werden. Die Gleichheit aller Menschen auch in den eigenen Reihen umzusetzen. Das ist ein großes Anliegen von ihr. Da können sich sicher viele anschließen. Andere Frauen, und das sind auch nicht wenige, bleiben weiterhin in der katholischen Kirche, weil sie immer wieder nach guten Argumenten suchen und das Feld eben nicht den geweihten Männern überlassen wollen, sondern selber als Frauen sagen und zeigen möchten, dass sie Kirche sind und eben ihre Form des Kircheseins und die der eigenen Spiritualität suchen und innerhalb der Kirche leben wollen. Dass die katholische Kirche trotz aller Hindernisse für diese Frauen Heimat ist, Geborgenheit bietet und ein Zuhause. Und dass sie dennoch der Glaubensgemeinschaft verbunden sind und die befreiende Botschaft Jesu ihnen Kraft und Mut fürs Leben gibt. Das sind zentrale Aussagen von Frauen, die in der katholischen Kirche bleiben, obwohl sie in diesen Fragestellungen merken, dass sie zerrissen sind, dass sie sich oft verletzt und verwundet fühlen, weil es ihnen bewusst geworden ist, dass sie sich für Gleichberechtigung, für Frauenmenschenrechte in der Gesellschaft und in anderen Religionen einsetzen und engagieren, aber in der eigenen Kirche Frauenrechte missachtet und sogar bekämpft werden. Und dennoch bleiben sie. Das ist zu wertzuschätzen und besonders zu beachten, dass das noch immer ausgehalten wird. Ein letzter Punkt noch. Für viele ist die katholische Kirche nicht alternativlos. Es besteht die Möglichkeit, die Konfession zu wechseln. Und da kenne ich einige, die evangelisch-lutherisch wurden, weil dort mehr Möglichkeiten für Frauen bestehen und Frauen grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind. Andere schließen sich der Bewegung der Frauen-Ekklesia an. Das ist eine Bewegung, die vor allem von der Harvard-Professorin Elisabeth Schüssler-Fiorenza ins Leben gerufen wurde. Sie versteht darunter eine Kirche, in der Frauen und Männer in demokratischer Weise und inklusiv Kirche leben, die Herkunft, das Geschlecht, die Nation, die soziale Stellung haben keine Bedeutung. Diese Frauenekklesia wird im Englischen Women-Ekklesia oder Kongress genannt und Women schließt beide Geschlechter schon ein. Das können wir im Deutschen so nicht sagen, wenn wir Frauenekklesia meinen, aber Women, da ist Wu und Man drin, also Frau und Mann. Das ist diese inklusive Vision, die in dieser Bewegung damit verbunden werden. Deshalb wird es auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum nicht mehr Frauenkirche, sondern Women Ecclesia genannt. Es gibt einige, auch in der Münchner Diözese, die dieser Bewegung sehr verbunden sind. Die vielen Initiativen, die ich anfangs genannt habe, die an der Basis angekommen sind, stimmen auch positiv, denn viele kritische, engagierte Frauen haben angefangen, selber zu denken und ihre Spiritualität zum Ausdruck zu bringen. Das erlebte ich vor einigen Tagen bei einer Kirchenführung, in der die Kirchenführerin in Bezug auf die selige Irmengard und deren Leben die Frage stellte, ob ich heilig werden möchte und den Gedanken mit einem Text weiterentwickelte. Wenn heilig werden erwachsen und reifen heißt, hieß es dort, warum nicht heilig werden? Das ermutigte die Zuhörerinnen und Zuhörer gleichermaßen, wie die Reaktionen im Anschluss zeigten. Zum Schluss bleibt also offen, ob Frauen in der katholischen Kirche bleiben, hängt von vielen Faktoren ab. Es ist persönlich und die Erfahrungen werden es zeigen, wie sich die Frauen entscheiden werden. Ob sie in der katholischen Kirche bleiben, ob sich die katholische Kirche tatsächlich bewegt oder ob noch mehr Frauen der katholischen Kirche den Rücken zukehren. Soweit die Gedanken. Wenn Sie mehr erfahren möchten, am Dienstag um 17.15 Uhr in der St. Josefskirche werde ich das nochmal in der Veranstaltung Christentum für Neugierige ausführen. Und da haben Sie dann auch noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Oder Sie schreiben mir eine Mail über das Bildungswerk Rosenheim. Ich würde mich freuen und komme gern mit Ihnen ins Gespräch. Alles Gute und eine gute Sommerzeit.